Das war eine bittere Niederlage. RWE hat gestern 1:2 gegen Saarbrücken verloren und steht damit nicht mehr auf dem direkten Aufstiegsplatz. Wir analysieren, woran das gelegen hat, schauen auf den Rest der Saison und sprechen darüber, unter welchen Umständen RWE jetzt noch aufsteigen kann. Außerdem haben wir heute einen Gast, Luca Ducré, mit dem reden wir nochmal über den Stadionausbau.
Von der Hafenstraße, Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo liebe RWE-Fans, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von der Hafenstraße. Mein Name ist Katrin Böcker, ich bin Redakteurin in der Essener Lokalredaktion der WAZ. Hab heute einen Gast hier im Studio, das ist Luca Ducré, der sitzt für die CDU im Rat der Stadt Essen und ist Vorsitzender des Sportausschusses. Und dann natürlich unser RWE-Original Martin Herms.
Hallo.
Auch mit dabei, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Jo, an dieser Stelle liebe Grüße an den Fan, der mich angesprochen hat gestern auf dem Weg aus dem Stadion und gesagt hat, bitte morgen was Positives sagen im Talk. Gestern ziemlich bitter gab es eine Niederlage zu Hause an der Hafenstraße, 1:2 gegen Saarbrücken. Martin, gibst du was Positives oder eher nicht?
Naja, also ist natürlich nichts verloren. Ne? Das ist, glaube ich, so die positivste Nachricht. Natürlich ist das jetzt ein extrem bitterer Rückschlag für Rot-Weiß Essen. Ich meine, man muss sich die Szenerie nur so vor Augen halten. Ne? Also in der 72. Minute in Cottbus war man 7 Punkte vor Energie Cottbus und eine Woche später ist man 2 Punkte dahinter. Ist sehr, sehr, sehr bitter gelaufen. Zum zweiten Mal in Folge hat man eine Führung verspielt, wie ich finde, auch auf etwas fahrlässige Art und Weise. Natürlich spielen da immer mehrere Faktoren eine Rolle. Das Glück hatte man auch nicht dieses Mal auf seiner Seite. Aber Fakt ist, man hatte es in eigener Hand. Man erwischt einen Traumstart, geht nach 7 Minuten durch eine tolle Kombination, Folge einer hohen Balleroberung in Führung und hat dann eigentlich alles in eigener Hand und ja, zieht sich dann, ja, wie ich finde, total unnötig zurück. Natürlich kannst du so ein Spiel nicht 90 Minuten durchziehen, du kannst dich die ganze Zeit vorne anlaufen, aber dann darfst du dich halt nicht die ganze Zeit zurückziehen. Ne? Also bis kurz vor Ende der Halbzeit ist ja gar nichts mehr passiert in Sachen Offensive. Gute Mannschaften schaffen es einmal 10, 15 Minuten, dem Gegner die Initiative zu überlassen, aber das ist das alte Problem von Rot-Weiß Essen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe dich gestern mehrmals sagen hören, da ist man in alte Muster.
Ja, genau. Also 58 Gegentore spricht natürlich eine ganz deutliche Sprache. Ne? Eine gute Mannschaft schafft es dann auch mal, dem Gegner 10, 15 Minuten die Initiative zu überlassen und das dann zu überstehen, aber dafür verteidigt RWE einfach auf einem nicht ansprechendem Niveau. Und das ist dann wieder passiert, man hat einen Gegner eingeladen, der natürlich eine enorme Qualität besitzt, der eigentlich kein Abstiegskandidat sein darf. Da spielen 8 Spieler, standen da gestern in der Startelf, die dann auch die Aufstiegsrelegation gespielt haben vor einem Jahr. Also die können schon kicken, die wurden eingeladen zum Spielen und haben das dann auch ganz ordentlich gemacht, haben dann sehr effizient 2 Tore erzielt und dann läufst du der Musik plötzlich hinterher.
Mhm. Luca, du warst ja gestern auch im Stadion, wie hast du das Ganze erlebt?
Ja, es ist so, nach dem 1:0 habe ich mir gedacht, okay, wir haben es scheinbar ganz gut überstanden, die Vorwoche. Und haben dann, glaube ich, auch am Anfang alles im Griff. Aber es zeugt ja dann, oder es verwundert ja dann einen schon auch ein bisschen, dass das eben auch nicht die nötige Sicherheit gibt, dann vielleicht auch mal ja ein zweites zu machen und einfach auch sich so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Weil wie Martin dann ja auch ganz richtig gesagt hat, es fällt der Ausgleich und man denkt sich, okay, ja, nichts passiert. Und naja, dann kriegt man halt wieder zu einem sehr, sehr, ja, einfach auch sehr unglücklichen Zeitpunkt. Genau vor der Pause geht man wieder in Rückstand. Und auch da, zu dem Zeitpunkt ist, und das, da würde ich zu stehen, auch da ist ja noch nichts passiert. Und dann kommt man wieder raus. Und dann ist es, finde ich, schon ein sehr, sehr offenes Fußballspiel. Natürlich drückt man und man hat auch viele Chancen. Und man kann auch sicherlich da den Ausgleich machen. Aber es ist schon so, dass man ja, dann ein Gegner, der bis zu diesem Spiel auch nicht mehr so viel gewonnen hat. Trotzdem ist das eine sehr, sehr gute Mannschaft, da braucht man nicht drum rumreden. Aber sie gewinnt bis zu diesem Spiel nicht mehr so viel. Ja, dann auch einlädt, wieder am Spiel teilzunehmen. Und das ja ist vielleicht dann eben das Problem, dass man so einen Gegner und so eine Mannschaft dann auch zu Hause eben nicht relativ klar dominiert, sondern ja, ein sehr, sehr offenes Fußballspiel einfach wieder ermöglicht.
Also ich frage mich halt einfach, warum man es nicht geändert hat. Ne? Also im Laufe dieser zweiten Halbzeit, wenn man so merkt, es funktioniert nicht. Kapitän Michael Schulz sagte nach dem Spiel, wir sind nicht drauf geblieben. Mhm. Und das sieht man ja. Das kann ja vielleicht 10 Minuten passieren, aber irgendwann erwarte ich mir dann vielleicht irgendwie einen Impuls. Sei es vom Trainer, sei es von Führungsspielern. dass man eben genau dieses Spiel wieder fortführt, ne? Das einen stark gemacht hat, dass man eben die Saarbrücker vorne presst, dass man ein bisschen Initiative geht. Und das ist eine Frage, die muss sich natürlich Rot-Weiß Essen jetzt im Zuge der Spielanalyse stellen. Das muss man dringend abstellen, wenn man noch was reißen möchte.
Trotzdem hast du vielleicht auch, du hast natürlich in diesen nötigen Momenten vielleicht auch nicht das notwendige Glück an dem Tag, so, weil natürlich kannst du, wir haben ja auch drüber gesprochen, natürlich kannst du ausgleichen, ich weiß nicht, 77., 78., Potocznik, das ist ja auch eine Riesenchance, kannst vielleicht auch auf 2-2 stellen und dann waren, glaube ich, alle in dem Stadion noch überzeugt, gleichst du aus, zumindest noch mit ein paar Minuten Restlaufzeit, dann glaube ich, hat Saarbrücken ganz, ganz schwer, wenn die Atmosphäre vielleicht auch wieder ins Positive kippt. Also es war ja jetzt auch nicht so, als ob man in der zweiten Halbzeit keine Gelegenheiten gehabt hätte, um Tore zu erzielen. Ganz im Gegenteil. Es war vielleicht ein zu offenes Spiel, aber es war im Kern auch gestern möglich, diese Mannschaft da rauszunehmen.
Ihr seid schon ganz tief an der Analyse. Ich drücke mal schnell.
Szene des Spiels.
Ich kann direkt starten, ne?
Ja.
Ja, kann ich draufbleiben. Ich glaube, das ist die auch gerade angesprochen worden ist von mir selber, dass man eben, ja, Viertelstunde noch zu spielen, eine ganz, ganz große Chance, die, glaube ich, an den Innenpfosten geht, dann vom Potocznik. Und da haben wir uns alle auf der Tribüne, ja, waren so ein bisschen, konnten wir es selber nicht fassen und nicht glauben, dass das, dann in dieser Szene dieses nötige, ja, vielleicht auch Spielglück einfach fehlt.
Der Ball wollte einfach nicht rein.
So, die Szene, in der Titan durchgedreht ist, ne? Also, den man dann gehört hat während des ganzen Spiels bei Magenta, saß auch hinter mir.
Legende.
Ja. Saß ich weit genug weg von, aber da hast du ja gedacht, okay, also vielleicht braucht man, wenn man dann auch direkt aufsteigen will, vielleicht auch so Schlüsselszenen und auch das Glück. Und da kann ja wirklich diesmal keiner was für. Weder Schiedsrichter, Fans, Mannschaft, wer auch immer. So, da hat man einfach nicht das nötige Glück. Und das, ja, war schon eine Riesenchance. Und ja, ich bleib dabei, wenn man da auf 2-2 stellt, dann wird es schwer für Saarbrücken, weil dafür ist dann, glaube ich, auch die Wucht, die auch die Hafenstraße entfalten kann in so Momenten, die ist dann da und die hätte man dann auch gesehen. Ja, so war es ein bisschen auf dem Platz, neben dem Platz, alle so ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen in Schockstarre, aber man hat sich ja schon gefragt, wann kommt denn jetzt dieser unbedingte Wille, dieses Spiel zu gewinnen. So, und natürlich war der da und das will man auch gar keinem absprechen. Und es war auch, ich würde sagen, per se keine schlechte Leistung. Du hast ja, glaube ich, mit Na ja eingeleitet. Es gab, glaube ich, Gutes und nicht so Gutes, aber ja, es war schon, glaube ich, ein Schlüsselmoment.
Mhm. Martin, welche Szene möchtest du besprechen?
Ja, Luca hat den Faktor Glück genannt. Der spielte eher in der zweiten Halbzeit eine Rolle. Ich möchte auf das eingehen, was man ja beeinflussen konnte. Das war eben die eigene Leistung in der ersten Halbzeit, diese fatalen 30, 35 Minuten eben nach dem Führungstor. Das 1-1 war schon extrem luftig verteidigt, muss ich sagen, wie Multaub dann nach innen ziehen kann. Da waren mehrere Spieler, wie ich finde, in der Verlosung. Also irgendeiner muss da schon mal in den Zweikampf gehen und versuchen, den Schuss zu blocken. Und dann geht es um das 2-1. Ja, ein fahrlässiger Ballverlust des an diesem Tag schwachen Dixon Abiyama und dann gab es eben diesen Umschaltmoment und dann bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema von Yannick Hofmann, der dann wieder grätscht, statt einfach das Tempo aufzunehmen von Pick und den Versuchen dann zu stören, aber ich weiß nicht, ob er das einfach nicht verstehen möchte oder so. Wir haben so oft darüber gesprochen und immer wieder unterlaufen diese amateurhaften Fehler und da sind wir dann eben so beim Unterschied. Yannick Hofmann, da fragt man sich, oder hat man sich gefragt vor ein paar Wochen, als er echt gut gespielt hat, warum lässt denn der erste FC Nürnberg so einen vielleicht für eine 500.000 ziehen zu Rot-Weiß Essen? Jetzt hat man die Antwort bekommen. In der Defensive hat er immer wieder Schwächen. Da ist er eben noch nicht so weit wie ein Julian Eitschberger, der jetzt schon bei 22 Einsätzen steht bei Hertha BSC. Da sieht man eben den Unterschied. Das ist das, woran er arbeiten muss. Und das hat sich dann wieder gezeigt. Wobei er da nicht alleine in der Verlosung war. Letztlich musste Koschnert ihn wohl auch rausnehmen, weil er eben Pick überhaupt nicht in den Griff bekommen hat. Also ihm wurden da wirklich die Grenzen aufgezeigt.
Kam dann nach der Halbzeitpause.
Nach der Halbzeit kam er nicht mehr raus. Koschnert hat jetzt verneint, dass es Leistungsgründe waren. Aber es waren Leistungsgründe, war offensichtlich. Er hat es einfach nicht hinbekommen, defensiv gegen Pick. So, und dann fiel eben dieses Tor. Der Ball wird von Civea nach rechts rausgespielt. So ein halber Torschutz. Golz lässt nach vorne prallen, dann ist Brünker da. War natürlich eine ganz, ganz bittere Szene. Ja, vermeidbar darf dir im eigenen Stadion einfach nicht passieren. Und das hat eben so diese ganzen Probleme nochmal aufgedeckt, der Essener.
Lass uns auch nochmal über die Auswechslung sprechen. Da wart ihr beide ja auch nicht so glücklich, ne?
Also ich habe es ja gesagt, es ist ein schwieriges Thema, finde ich, weil am Ende des Tages ist es ja auch schon glaube ich, oft gut gegangen mit Essener Ein- und Auswechslung in der Vergangenheit, aber gestern, ich habe mich ein bisschen, ich habe mich über zum Beispiel Safi-Einwechslung war für mich so ein Thema. Ich kann den Wechsel nachvollziehen, aber am Ende des Tages war da kaum was für Spiel zu spüren. So, also es war halt sehr, sehr oft sehr viele verunglückte Flanken, sehr viele 1-gegen-1-Situationen, wo man sich dann eben auch nicht durchsetzen konnte. Das zog sich, finde ich, dann gestern wie ein roter Faden einfach durch. Also man hatte nicht das. Natürlich hat man Fehler gemacht. Martin hat sicherlich recht, das Defensivverhalten war in vielen Teilen gestern, gerade bei den Toren, schon fraglich. Dann hat man offensiv sicherlich in manchen Momenten auch nicht das nötige Spielglück, aber es war auch so, dass sich auch die Auswechslung eben keinen unbedingt positiven Effekt aufs Spiel hatten. Das muss man dann leider auch sagen.
Safi am stärksten aufgefallen durch eine Schwalbe, für die er dann die gelbe Karte bekommen hat,
wo
er auch jetzt gesperrt ist beim nächsten Spiel.
Aber auch total auffällig, also wie mehr als zu Recht.
War schon Andi Möller-mäßig, ja. Ne? Also war schon übel. Ja. Also total dämlich auch, ne, sowas zu machen. Natürlich weil er jetzt gesperrt ist und B, weil er war ja durch, ne? Das war eine ganz ordentliche Torchance, ne? Und dann geht er da zu Boden, das darf einfach nicht passieren. Aber da bin ich bei Luca. Ich glaube, wenn Uwe Koschner das jetzt nochmal ändern könnte, dann würde er wahrscheinlich jetzt Marvin Obus bringen, der, wie ich finde, nach seiner Einwechslung echt ordentlich gespielt hat. Das ist so die positive Erkenntnis. Der hat auch noch ein bisschen Schwung reingebracht und Safi eben überhaupt nicht. Und gegen einen tiefstehenden Gegner, dieses Phänomen haben wir schon häufiger erlebt, flanken kann er einfach nicht. Weiß nicht, ob er es nochmal hinbekommt, so jetzt in seiner Karriere, aber das ist nicht seine Stärke. Er braucht Rasen vor sich, er braucht Platz und den hat er eben in der zweiten Halbzeit nicht gehabt und deswegen war er komplett wirkungslos. Da glaube ich auch noch zweimal auf unerklärliche Art und Weise ins Ausgedribbelt oder so. Also das war gar nichts.
Es gab natürlich aber auch keinen Platz mehr auf dem Spiel. Nee, ne? Also nach dieser roten Karte wurde es natürlich noch enger und dann war es, da bin ich bei dir.
Das ist auch nicht Safi.
Für ihn, genau. Weil es ist dann auch nicht mehr sein Spiel.
Ja, genau. Das ist nicht Ramin Safis Spiel. Da hätte man wahrscheinlich eher einen strategischen Spieler wie Obus bringen müssen. Dann ist für meinen Geschmack Potocznik einfach viel zu spät gekommen, also 75. Minute. Ich habe mich wirklich gefragt, wann stellt er denn endlich auf Doppelspitze um, weil Saarbrücken, ich habe nicht einen gefährlichen Konter gesehen in der zweiten Halbzeit, also die haben ja wirklich gar nichts mehr nach vorne gemacht und Potocznik hat zumindest dann sofort mal Schwung gemacht. Er hat auf jeden Fall die beiden besten Torchancen im zweiten Durchgang, hatte dann Pech, einmal überragend gehalten, dann eben der Innenpfosten, also man muss dazu sagen, Trainer Uwe Koschner hatte im Laufe der Saison schon häufig ein sehr gutes Händchen. Der Kader gibt ja auch sehr viel her, ne, für Einwechslung, um da nochmal Schwung zu bringen. Aber jetzt auch in Cottbus oder jetzt gegen Saarbrücken hat es eben nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat.
Mhm. Thema Karten. Es gab ja da noch zwei Situationen, wo man bei RWE nicht ganz so glücklich war, dass da eben keine Handelfmeter konkret gegeben wurden. Martin, hast du das überhaupt richtig gesehen? Das war ja ein bisschen schwierig von der Tribüne, dann auch bei Magenta irgendwie nicht in der Zeitlupe.
Genau, also gesehen habe ich es natürlich. Ich kann es aber schlecht einschätzen und wollte mir natürlich dann hinterher ein Bild machen. Aber kurioserweise gab es keine klare Zeitlupe bei Magenta. Frag mich, wie das möglich ist. Aber selbst mit einem Videobeweis hätte man sich ja scheinbar dann nicht angucken können. So mein erster Gedanke war, boah, ein bisschen zu wenig, war schon angelegt, kurze Distanz. Aber Fakt ist natürlich auch, und das ist etwas, was Rot-Weiß Essen gerade beschäftigt, damit möchte man jetzt nicht rausrücken mit der Sprache, aber Fakt ist, man stört sich eben daran. Das sind natürlich Situationen, die schon mal gepfiffen wurden. Ne? Also natürlich hat man schon mal solche Handelfmeter bekommen und ist jetzt so das zweite Spiel, in dem es ein bisschen unglücklich läuft. Wir erinnern uns an die Vorwoche in Cottbus, da nach 13 Minuten der Schuss von Mizuta, das war, wie ich finde, ganz klar. Da hätte es ja auch noch rote Karte geben können für Cottbus und dann gewinnt Energie dieses Spiel nie mehr. Ich kann so ein bisschen nachvollziehen, dass man da etwas gefrustet ist. Jetzt ist natürlich denkbar ungünstiger Zeitpunkt, jetzt geht's um alles, ne? Und da ist jede Entscheidung extrem wichtig. Rot-Weiß Essen hält sich ja bewusst zurück, was Schiedsrichterkritik angeht. Ne? Also Uwe Koschner hat, ich habe noch nie gehört, dass er den Schiedsrichter öffentlich kritisiert hat, auch andere Vereinsverantwortliche von RWE nicht. Natürlich im Gegensatz zu anderen Kollegen wie Pele Wollitz oder Hirsch, die sich fast wöchentlich drüber aufregen und da möglicherweise auch etwas Druck erzeugen auf den Schiedsrichter. Also Pele Wollitz hat das ja vor dem Spiel gegen RWE gemacht und natürlich macht das so die Runde und dann vielleicht denkst du drüber nach als Schiedsrichter. Fakt ist, wenn Rot-Weiß was zu kritisieren hat, dann müssen sie es halt tun, öffentlich. So. Und bisher macht man das nicht, hält sich da zurück. ist auch in Ordnung, wie ich finde, aber natürlich spielte das da auch eine Rolle.
Ja, ich also von der Tribüne finde ich, kannst du es nicht so richtig sehen, wo Martin 100% recht hat, ist am Ende des Tages, naja, es gibt zwei solche Szenen und der Schiedsrichter steht, glaube ich, zweimal ganz gut, also auf der Tribüne denkt man sich, okay, also er zuckt ja auch nicht, so man denkt, ja, dann muss er es gesehen haben, trotzdem, wenn es zwei mögliche Handspiele gibt und zweimal ist der Arm angelegt, ja, in so einem Spiel, es gab dann auch schon mal Schiedsrichter, die einen davon geben und gerade wenn es zwei gibt in so einem Spiel und man kriegt einen davon, dann ist es am Ende auch schon ein Schlüsselmoment und es kann auch das Spiel in eine andere Richtung kippen lassen, in einer total entscheidenden Phase dieser Saison. Ich finde es sympathisch, dass Rot-Weiß Essen sich nicht dauerhaft mit dem Schiedsrichter beschäftigt, so wie andere Vereine. Trotzdem muss man sagen, ja, es hat halt auch, und es gibt es ja auch in anderen Ligen, ich glaube schon, dass das in manchen Momenten dann auch vielleicht diesen Mini-Ausschlag geben kann, weil einfach der Schiedsrichter auch in dem Moment genau weiß, bin ich mir jetzt wirklich ganz, ganz sicher oder doch nicht so sicher. Weil wenn ich mir nicht sicher bin, dann habe ich am nächsten Tag natürlich, zumindest in der Presse mal ein Problem. Und das machen andere Vereine deutlich offensiver, Cottbus, Duisburg, jetzt gerade im Aufstiegskampf. Ist jetzt für mich kein Aufruf dazu, dauerhaft strategisch sich mit Schiedsrichterleistungen zu beschäftigen. Aber ja, da hatten wir gestern, und da bin ich wieder beim Thema, da hatten wir gestern sicherlich auch kein Glück, weil man kann davon schon mal einen geben. Und wenn man davon einen gibt, dann bleibe ich dabei, gewinnt man gestern gegen Saarbrücken und ist dann auch wieder mehr als nur dabei. Trotzdem auch, also auch jetzt ist ja alles weiterhin möglich.
Mhm. Dann wollen wir noch mal ganz kurz an den Spielfeldrand gehen. Es gab da ein kleines Ärgernis für, ja, also zumindest einen Journalisten, der das in der PK geäußert hat, nämlich dass Christian Rutenbeck, der da vor der West immer vorm Spiel die Fans anheizt, die Saarbrücker als Möchtegern-Franzosen bezeichnet hat. Ne? Also ist jetzt bei weitem nicht das Schlimmste, was ich in diesem Stadion je gehört habe, aber ich glaube, was da so geärgert hat, war, dass es eben sozusagen von offizieller Seite kam, also von einem Stadionsprecher. Könnt ihr das nachvollziehen, dass das für Ärger gesorgt hat?
Stadionsprecher ist ja Walter Rüger, aber er ist ja trotzdem am Mikro. Ja, ich habe ihn genau, Stadion-Einpeitscher genannt, weil dafür ist er ja da, in den drei Minuten da vor dem Anpfiff da nochmal auf die Fans einzugehen und für Stimmung zu sorgen. Ja, ehrlicherweise bin ich auch so kurz zusammengezuckt, als ich den Begriff möchte gern Franzosen gehört habe, kann man sicherlich anders formulieren. Andererseits sind wir da weit, weit weg von einem Skandal oder so. Also weiß ich nicht, ob man sich da jetzt so drüber aufregen muss. Natürlich, Rutenbeck kennt man so. Das ist nicht das erste Mal. Ich glaube, die Duisburger hat das Streifenesel genannt. Er polarisiert da schon. Fakt ist aber, ich weiß, dass er das nicht so ernst meint, dass man das nicht auf die Goldwaage legen sollte. Fällt dir natürlich dann schwer als Gast, wenn du das so hörst. Dann bist du erstmal sauer. So, ich glaube, die Saarbrücker Fans waren da auch richtig motiviert danach. Das hat man so gespürt. Wie gesagt, kann man sich klemmen, aber ist jetzt für mich kein Eklat oder so.
Ich habe es im Stadion gar nicht so richtig wahrgenommen. Im Gegenteil, ich finde es sehr erfrischend von der Art und Weise, dass da ja vorm Spiel auch nochmal manchmal ein bisschen mehr humorvoll, das gestern war vielleicht dann jetzt nicht irgendwie der humorvollste Moment, den er jemals hatte, aber es trägt ja schon zur Stimmung in diesem Stadion bei, trotzdem muss man sich da an gewisse Regeln halten, ich würde jetzt auch nicht vom Skandal sprechen, ich glaube, kann man abhaken, Saarbrücken hat 3 Punkte mitgenommen, hat da die Negativserie beendet, ich glaube, damit ist von Saarbrücker Seite dann auch, glaube ich, alles gesagt.
Mhm. Ja, wir schauen gleich nochmal auf den Rest der Saison, wollen aber vorher die Gelegenheit nutzen, dass wir jetzt jemanden hier im Talk haben, der auch nochmal ein paar Einblicke in die Stadt Essen geben kann. Thema Stadionausbau, die Verhandlungen zwischen der GVE, also der Stadttochter, der das Stadion gehört, und Rot-Weiß Essen ziehen sich hin. Kannst du uns da einen aktuellen Stand geben?
Ja, Stand ist, also der aktuelle Stand ist, dass der Stand unverändert ist. So wie man es ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder berichtet hat, gibt es eben Verhandlungen zwischen der GVE als Stadionbetreiber und Rot-Weiß Essen zum Thema Stadionpacht. Das beinhaltet ja nicht nur die Pacht zur Ausbaustufe, sondern es muss ja auch weiterhin darüber gesprochen werden, wie in einem Stadion bisher Ausbau fertiggestellt worden ist, aber quasi in beiden Varianten für beide Ligen eben eine für beide Seiten verträgliche Stadionpacht erzielt werden kann. Nichtsdestotrotz haben wir als Stadt Essen natürlich sportlich zum einen natürlich ein Rieseninteresse am Aufstieg, aber auch die Stadionpacht bei Aufstieg erhöht sich nun mal signifikant nach oben. Deshalb eigentlich für alle Seiten, sportlich wie finanziell, ist es ja ein erstrebenswertes Ziel, in die zweite Liga aufzusteigen. Aber es ist so, dass man sich da seit Wochen und Monaten schwer tut. Vielleicht gehört das einfach auch ein Stück weit dazu. Beide Seiten versuchen, das für sich beste Ergebnis herauszuholen. Ich glaube, da sind auch zwei starke Verhandler gegenüber am Tisch. Und ja, das kann dann auch mal dazu führen, dass das vielleicht sich ein bisschen länger hinzieht, als der eine oder andere von uns es sich wünscht. Und ja, ich glaube, als Fan ist das, glaube ich, jetzt nicht so ein Riesendrama, weil am Ende des Tages, ja, das Stadion an der Hafenstraße wird sicherlich auch, ja, ist das Rot-Weiß-Stadion. Und deshalb ist es, glaube ich, als Fan ein interessantes Thema. Aber grundsätzlich ist es so, es zieht sich und wir würden uns sehr, sehr wünschen, dass man ja da beide Seiten zu einer Einigung kommt.
Ich wollte gerade sagen, was passiert denn, wenn man nicht zu einer Einigung kommt?
Das ist eine relevante Frage, was da, oder das ist eine interessante Frage, was da passiert, weil ja, das Szenario gab es noch nie und ich würde auch mal ganz vorsichtig behaupten, das wird es nicht geben, weil am Ende des Tages, wenn man nicht zu einer Einigung kommen sollte, hätte der Verein keinen gültigen Pachtvertrag für ein Stadion, was allerdings ja auch nur dieser Verein nutzen kann.
Also wir gehen nicht davon aus, dass dann nur noch die SGS da spielt.
Nee, davon gehe ich stark nicht aus. Erstmal drücken wir den Daumen, glaube ich, für den Klassenerhalt der SGS Essen und dann wird es dazu nicht kommen. Und das natürlich, ich glaube, das weiß der Verein auch, dass jetzt ein Stadion Essen ohne Rot-Weiß Essen keinen Sinn ergibt. Und deshalb, ja, zieht sich's und es zieht sich vielleicht auch ein Stück weit zu lange. Und es ist sicherlich auch so, dass man aufpassen muss, dass man die Geduld von gewissen Beteiligten auch rund um dieses Thema einfach nicht überstrapaziert. Weil, ja, ich glaube, man sollte hier einfach den Knoten durchschlagen, weil es ist ja nicht nur das einzige Thema, was Rot-Weiß Essen beschäftigt, ist ja nicht nur die Stadionpacht, gibt auch noch ein paar weitere Themen.
An der Sollmannstraße haben wir auch noch eine Baustelle.
Ja, noch haben wir keine Baustelle, ja. Aber wir hätten gern eine.
Leider, ja.
Genau, also die Plätze an der Sollmannstraße mit Nachwuchsstadion sind ja soweit fertiggestellt, was ist auch schon seit Jahren Thema, ist Thema Warmgebäude. Wir haben beim letzten Mal ja auch drüber gesprochen. Es ist einfach so, dass es nicht den Ansprüchen eines solchen Fußballvereins und auch einer ambitionierten Nachwuchsabteilung entspricht. Da muss man perspektivisch was machen. Das Thema zieht sich ja schon seit dem DFB-Pokal-Wunder gegen Leverkusen, da damals ja noch von Uhlig verkündet, auch sehr medienwirksam, dass man quasi mit Teilen dieser Pokalsaison sich auch am Umbau der Sollmannstraße beteiligt und dann gab es halt den Deal Stadt Essen oder was heißt Deal, klingt immer so negativ behaftet, aber es wurde dann aufgeteilt auf Plätze und Warmgebäude und quasi die Plätze sind nun fertiggestellt und das Warmgebäude ist immer noch Thema. Problem dabei ist, wir reden natürlich jetzt nicht über ein Umkleidegebäude, was wir auf jeder Bezirkssportanlage finden, sondern es muss halt auch den...
Das kostet ein bisschen was, ne?
Genau. Also es muss halt den Anforderungen und Ansprüchen eben einer Nachwuchsabteilung genügen, die auch im Bundesliga-Fußball spielen will. Und ja, da reden wir halt nicht nur über 8 Umkleiden und eine kleine Teeküche. Also es kostet dementsprechend halt auch mehr Geld als übliche Umkleidegebäude. Wie viel es genau kostet, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, ein normales Umkleidegebäude von der Stange, vielleicht zur Einordnung, kostet ungefähr 2,5 Millionen Euro heutzutage, 8 Umkleiden und eine Teeküche. Und das kostet ein Vielfaches davon. Wo wir dann genau rauskommen, weiß man nicht. Ich will nur sagen, viel Geld für Rot-Weiß Essen, aber es wäre genauso viel Geld auch für die Stadt Essen. Aber ja, auch da muss man ran, weil Sportinfrastruktur und gerade bei einem Verein, der auch Bundesliga-Nachwuchs auch zu Recht betreibt und auch haben möchte, der muss gute Bedingungen bieten. Aber das ist sicherlich auch noch ein Knackpunkt.
Klar, die Stadt Essen ist jetzt finanziell auch nicht auf Rosen gebettet.
Ja, ich wünschte, ich könnte dir widersprechen. Ich sage noch, für NRW-Verhältnisse ist unser Haushalt sogar noch einer der besseren Haushalte. Aber es wird einfach, ohne da zu weit drauf einzugehen, es wird einfach immer, immer schwieriger. Und natürlich ist das auch für den Essener Sport ein Thema, weil wir sind die letzten Jahre, ist sehr, sehr viel Geld im Essener Sport investiert worden. Also auch weit über dem normalen Sportetat hinaus hat die Stadt Essen sehr, sehr viel Geld dafür zur Verfügung gestellt. Das muss man sehr positiv auch mal sagen, aber natürlich, wenn der Haushalt im Allgemeinen immer schwieriger wird, dann gibt es auch keine Sondermittel mehr im Sport. Und dann, wenn man nur noch mit diesem originären Sportetat sich beschäftigen muss oder wenn man nur noch in dem Rahmen handeln kann, dann wird es halt auch schwieriger für immer mehr Projekte.
Stell dir vor, du wachst auf, du bist 80, du fühlst dich wie 55. Keine Schmerzen, die dich ausbremsen, kein Körper, der sich schwer anfühlt, sondern Energie, Klarheit, Lebensfreude. Klingt unrealistisch?
Das ist es nicht, denn die Wissenschaft hat begonnen, Alter neu zu verstehen. Nicht als Schicksal, sondern als Prozess. Und Prozesse kann man beeinflussen. Schlaf, Ernährung, Bewegung und Stress. Aber auch Gene, Epigenetik und Biomarker. Sie alle beeinflussen unser Leben.
Die Frage ist nun, inwieweit können wir sie beeinflussen?
Genau darum geht es in Länger Leben, der Podcast über die eine entscheidende Frage. Wie können wir so gesund wie möglich leben und das so lange wie möglich? Nicht irgendwann, sondern jetzt.
Ich bin Natalia Fischer, Gesundheitsjournalistin bei der Funke Zentralredaktion und neugierig auf das, was Felix alles zu dem Thema weiß.
Und ich bin Dr. Felix Bertram, Arzt und Longevity-Experte. Denn die Wahrheit ist, viele Menschen leben nicht wirklich bis zum Ende ihres Lebens, sie überstehen es. Und das muss nicht sein.
Länger Leben, der Podcast über Longevity und echte Gesundheit. Ab jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Okay, so. Jetzt schauen wir mal darauf, wie es weitergeht.
Top-Thema der Woche.
RWE musste den zweiten Tabellenplatz hergeben an Cottbus, sind jetzt aktuell auf dem dritten Platz, auf dem Relegationsplatz. Und man kennt es ja von den Fans, dass da ja manchmal dann die Stimmung auch schnell hoch oder wieder runterkocht, dass es da schnell emotional wird. Was würdet ihr sagen? Ist man jetzt da schon an einem Punkt, wo die Stimmung droht zu kippen, weil man sich eben so große Hoffnung gemacht hatte, dass man jetzt vielleicht sogar so ganz locker easy aufsteigen kann?
Ist natürlich in Essen immer der Fall, ne? Natürlich droht die zu kippen, ist noch nicht gekippt, aber man stelle sich vor, du gewinnst dann nächste Woche in Stuttgart nicht, dann wird sie mit Sicherheit kippen. Dafür kennen wir Rot-Weiß Essen einfach zu gut und dieses emotionale Umfeld. Ich kann die Sorgen und Nöte der Fans verstehen. Trotzdem finde ich, sollte man jetzt auch trotzdem noch ein bisschen ruhiger bleiben. Ja, man hat zwei Spiele verloren auf sehr unglückliche Art und Weise, aber man hat, wie ich finde, trotzdem noch alles in der Hand, auch wenn man zwei Punkte hinter Cottbus ist. Ich bin davon überzeugt, wenn die Mannschaft jetzt noch die kommenden drei Spiele gewinnt, dann steigt sie auf. Also ich glaube nicht, dass Cottbus in Duisburg gewinnt, dass sie alles wegmachen werden. Die Chance ist natürlich da, ne? Aber Fakt ist natürlich, du musst die drei Spiele erstmal gewinnen. Das sind zwar auf dem Papier machbare Aufgaben, aber durchaus mit Stolperpotenzial. Gegen Stuttgart hat Rot-Weiß Essen noch nicht gewonnen, die letzten drei Vergleiche. Das ist eine sehr, sehr talentierte Mannschaft. Da hat man sich im Hinspiel sehr, sehr schwer getan. Das wird keine einfache Aufgabe, zumal es auch ein paar Ausfälle gibt. Safi gelb gesperrt, Jasula gelb gesperrt, der, wie ich finde, nicht gut war gestern. Also da mache ich mir jetzt eher weniger Sorgen.
Unnötige Karte mit diesem Handspiel, was auch eins ist, ehrlich.
Passiert vielleicht in der Kreisliga beim Schiri, der im Mittelkreis steht, der sieht das vielleicht nicht, aber auf dem Niveau da die Hand zu Hilfe zu nehmen, das war natürlich jetzt alles andere als clever. Abiyama fällt vielleicht aus.
Muskuläre Probleme.
Ja, genau. Muskuläre Probleme weiß man nicht so genau. Möglicherweise haben wir da nach der Aufzeichnung etwas mehr Infos und konkretere Infos. Aber Fakt ist, es muss was passieren. Es müssen Umstellungen her, ne? Also Rot-Weiß Essen bzw. Trainer Uwe Koschinat hat die richtigen Maßnahmen getroffen nach den beiden Topspielpleiten in Osnabrück und Rostock. Und das muss er jetzt wieder tun. Ich hoffe mir da vielleicht auch ein bisschen Mut. Ich weiß nicht konkret was, aber es muss sich was ändern. Wir könnten über den Sturm sprechen. Marek Jansen hing sehr, sehr lange in der Luft, konnte sich nicht wirklich durchsetzen. Natürlich hat er den Anspruch zu spielen, dafür sprechen seine Tore. Er hat 14 gemacht, ist ja auch nicht so, als hätte er 10 in Folge nicht getroffen. Er hat in Cottbus getroffen, ist ein guter Mittelstürmer. Aber Fakt ist, Jakacua Potocznik hat Schwung reingebracht, ist natürlich gut im Anlaufverhalten. Er hätte vielleicht mal eine Chance verdient, dann müssen wir über Marvin Obus reden. Durch die Ausfälle von Safi, möglicherweise Abiyama, wird er wohl spielen müssen. So, er kann jetzt auch mal eine Chance nutzen. Gut, in der Abwehr glaube ich trotzdem nicht, dass er was ändern wird, weil Rios, Alonso und Schulz, finde ich, gestern solide gespielt haben. Die haben jetzt keine großen Fehler gemacht. Natürlich ist dann Tobias Kraulich, der spielen möchte. Viele sagen auch, warum spielt er nicht bei der hohen Anzahl an Gegentoren. Aber man hat auch drei Gegentore in Aachen, in Osnabrück, im Hinspiel gegen Cottbus kassiert. Da war Tobias Kraulich auch auf dem Feld. Das ist jetzt nicht, finde ich, ein Thema der Innenverteidiger. Fakt ist, es muss sich was tun. Es müssen möglicherweise ein paar Änderungen her. Und die werden jetzt darüber entscheiden, ob Rot-Weiß Essen aufsteigt oder nicht.
Ja, trotzdem sage ich auch, ich habe vor dem Spiel gesagt, 9 Punkte aus 4 Spielen reichen, um aufzusteigen. Jetzt sind es halt 9 Punkte aus 3 Spielen, also weiterhin rechnerisch möglich. Ich glaube, auch wenn das natürlich jetzt als Platz 3 komisch klingt, man hat es weiterhin in der eigenen Hand, indem man 3-mal in Folge gewinnt. Fakt ist, jetzt muss man allerdings auch 3-mal in Folge gewinnen, wenn man direkt aufsteigen möchte. Das sieht vielleicht bei Platz 3 nochmal anders aus. Da ist man auch, wenn Duisburg gegen Cottbus gespielt hat, schlauer. Und vorher ist es vielleicht auch schwierig, sich jetzt darüber zu unterhalten, wie viele Punkte für Platz 3 reichen, weil Naja, sich auf Relegation zu verlassen, ist jetzt, glaube ich, auch nicht die beste Idee. Erstmal weiß man in der zweiten Liga sowieso nicht, gegen wen man ran darf. Und naja, man hat jetzt auch in den letzten Wochen nach dieser wirklich ja sensationellen Serie auch so lange am direkten Aufstieg geschnuppert, dass man das jetzt auch, glaube ich, gerne dann auch über den Weg machen möchte. Nur eins war auch klar, oder uns war allen klar, irgendwann wird man auch nochmal verlieren. Man wird es nicht jedes Spiel bis Saisonende gewinnen. Trotzdem zwei Niederlagen in Folge. Martin hat es gerade gesagt, wenn du dann, hoffen wir nicht, aber wenn du jetzt das dritte Mal in Folge nicht gewinnen solltest, mitten in der heißen Phase im Aufstiegskampf, ja, dann darf man sich vielleicht auch nicht beschweren, wenn man dann eben auch nicht mehr Zweiter ist. Trotzdem, man hat alles in der eigenen Hand. Auch gestern, ja, der Standort ist ja sehr emotional. Das ist, glaube ich, auch die große Stärke dieses Standortes oder auch der Reiz. Ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr. Jetzt geht man da gestern irgendwie mit 1-2 in die Pause und sofort, das hat man ja auch im Stadion gemerkt, sofort hat man dieses, vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass der ein oder andere dann wieder in diese alten Phrasen verfällt.
Diesen so. Meckermodus.
Ja, so, ja, oh ja, typisch RWE. Ja, weiß nicht, was ist denn typisch RWE? Wir haben, als wir Wochen am Stück gewonnen haben, das war dann nicht mehr typisch RWE oder war das auch typisch RWE? Also da haben wir zum einen eine Riesenserie gespielt. Ich glaube, mit, wenn man Koshinat und seinen Punkteschnitt als RWE-Trainer nimmt, das ist auch herausragend. Nichtsdestotrotz, vor der Serie stand er ja auch schon wieder so ein bisschen, also, weiß nicht, ob jetzt kurz vor Entlassung ist übertrieben, aber da hat man auch wieder über Trainer diskutiert und macht er das richtig, macht er das falsch, dann gewinnt er, ich weiß gar nicht, 7, 8 Mal?
7 Mal,
war mir jetzt gerade nicht genau, nicht ganz sicher. Gewinnt man am Stück, dann ich meine, mehr richtig kann man ja nicht machen. Dann verliert man in Cottbus unglücklich, ja, oder was heißt unglücklich vom Spielverlauf, vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, weil man irgendwie von der Atmosphäre vielleicht auch gefressen worden ist. Und naja, dann haben wir natürlich alle gehofft, es geht, aber es geht ja auch weiterhin. Also 3 Siege gegen 3 Gegner, die man auch schlagen kann, kriegt man nicht geschenkt. Stuttgart 2 fand ich im Hinspiel sehr, sehr gut an der Hafenstraße. Verl ist irgendwie immer ein Thema, schon seit Regionalliga-Zeiten, begleitet uns schon sehr lange. Ulm wahrscheinlich im letzten Spiel dann auch weg vom Fenster, ist aber auch gefährlich. Ich weiß nicht, du wirst dich daran erinnern können, ich habe da immer dieses Lübeck-Spiel, ich weiß gar nicht, wie ewig das vor Augen ist.
Die schon mit, damit um
die Ecke. Die schon so mit so abgeklebten Trikotsponsor kommen, aber das hat alles irgendwie seine Gefahren. Aber ich glaube da dran, 3 Siege in 3 Spielen und dann geht man in Ulm hoch.
Ja, RWE ist jetzt in der Rolle des Jägers und nicht mehr des Gejagten. Der Kollege Max Überjahn von Reviersport hatte ja gestern auf der PK auch Uwe Koshinat gefragt, ob diese Rolle vielleicht sogar RWE besser liegt. Koshinat hat gesagt, nein. Würdet ihr das anders sehen?
Aufstiegskampf ist immer eine Kopfsache. Ne? Ich glaube, darüber würden wir jetzt nicht diskutieren, wenn du die beiden Spiele ziehst. Ich glaube, damit sollte man sich dann gar nicht so großartig beschäftigen. Man muss sich wirklich auf sich selbst konzentrieren. Vielleicht ist es psychologischer Vorteil, dass man jetzt mal vorlegen kann am Samstag. Vielleicht hat es auch nicht geholfen, dass Cottbus vorher gewonnen hat. Ich weiß, wenn die Leute fragen, sie verneinen das alle. Nein, das spielt bei uns keine Rolle. Glaube ich auch, so professionell musst du dann einfach sein. Nochmal, also Rot-Weiß Essen muss sich auf sich konzentrieren. Rot-Weiß Essen muss einfach wieder über fast 90 Minuten wieder den Fußball spielen, den sie spielen können. Das war eben das Manko. Man sollte nicht über Schiedsrichter oder sonst was diskutieren. Wenn diese Mannschaft ihre Leistung bringt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie in der dritten Liga Spiele gewinnt. Wenn sie sich aber zurückzieht, wieder in den alten Trott verfällt, zu passiv agiert, ja, dann kannst du in der dritten Liga gegen jeden verlieren. Natürlich auch in Stuttgart oder gegen Verl oder auch in Ulm. Also man hat's, wie Luca schon sagte, trotzdem noch in der eigenen Hand. Und ja, auf diese Stärken muss man sich jetzt besinnen. Wie gesagt, ich bin jetzt gespannt auf die Änderungen, auf die Maßnahmen, die getroffen werden. Und es muss was passieren. Fakt ist, es ist noch zu früh für Weltuntergangsstimmung.
Und Stimmung kann ja auch nächste Woche wieder anders aussehen.
Geht schnell,
also
ja.
Immer unabhängig, wie dieses andere Spitzenspiel dann ausgeht, in welche Richtung, aber es ermöglicht ja was. Entweder einen großen Abstand vielleicht, den man zu Platz 4 hat, oder man kann wieder auf 2 springen. Also man kann ja nächsten Montag hier sitzen und die Welt ist aus Essener Sicht wieder rosa-rot, hoffentlich. Und natürlich kann es auch anders sein, aber ich glaube auch, es gibt noch keinen Grund zur Panik. Dafür ist Mannschaft zu gut. Dafür ist Umfeld natürlich gestern auch der ein oder andere vielleicht ein bisschen geknickt, aber es ist ja zum Glück noch nicht in so einer Generalabrechnung geändert. Klar, die Stimmung war schon so ein bisschen, da kann man sich ja auch selber nicht von freisprechen. Man leidet ja dann auch irgendwie mit und man hätte sich das irgendwie auch anders gewünscht an so einem Sonntagabend bei bestem Wetter, vollem Stadion. War ja auch viel, sprach ja auch viel dafür, dass es ein guter Tag wird. Ja. Auch nach 7 Minuten, aber ich glaube weiterhin daran.
Doch ein schönes Schlusswort. Ja, am Samstag geht's, wie wir schon gesagt haben, gegen Stuttgart 2. Am Montag treffen wir uns dann wieder hier und nehmen eine neue Folge auf. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet oder zuhört bei Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Da könnt ihr uns auch sehr gerne bewerten. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like gibt auf YouTube, wenn ihr kommentiert. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss, vielen Dank.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonderhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.